SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Seit heute wurden die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen verstärkt. Und das betrifft auch uns hier im Saarland, oben in Perl und an der Goldenen Brem in Saarbrücken. Es sind nicht mehr nur mehr Polizisten im Einsatz, sondern diese Polizisten dürfen auch härter durchgreifen und illegal einreisende Menschen aus sicheren EU-Staaten zurückweisen. Wie das heute ablief, SR3-Reporter Patrick Wirmer hat es für uns begleitet, war heute Morgen an der Goldenen Brem unterwegs. Wie hast du die Kontrollen erlebt, Patrick?
Ja, im Prinzip so wie immer. Du bist ja vielleicht auch letztens irgendwann mal über die Grenze gefahren. Dann kommt man von Richtung Frankreich, fährt dann durch diese Verengung durch in Schrittgeschwindigkeit und dann stehen dann diese beiden Beamten, die einen dann entweder rauswinken oder eben nicht. Ich bin diese Strecke zweimal gefahren, heute Morgen aus Recherchegründen natürlich. Aber es lief eigentlich alles flüssig. Man ist da innerhalb von ein paar Sekunden in der Regel durch. Es war auch relativ wenig Verkehr. Es gab keine Staus. Ist ja auch heute Feiertag in Frankreich. Das hat damit sicherlich auch was damit zu tun. Trotzdem konnte ich natürlich beobachten, wie die Polizei da vereinzelt, ich schätze mal so 3-4 Fahrzeuge alle 10 Minuten rausgewunken hat. Und das waren vor allem Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen. Da war ein weißrussischer Reisebus dabei, aber auch eben diese Flixbusse, die wurden rausgewunken. Und da geht man natürlich nach einem gewissen Schema dann auch vor. Und ja, diese Kontrollen, die kennen wir ja schon seit ein paar Monaten. Und die sind natürlich immer ein Riesenärgernis, gerade auch für die Franzosen. Ich habe da mal so 2 ältere Franzosen getroffen und mal gefragt, wie die das so finden.
Pas grand chose, juste demander la passeport, carte d'identité, permis conduire. Oui, un peu nerveux, quand même, hein, parce que toujours, tous les semaines pareil.
Übersetz uns mal, Patrick.
Ja, genau. Also jede Woche, hat er gesagt, wird er da eigentlich kontrolliert, ne? Und ist da schon so ein bisschen, ja, das nervt ihn schon ganz schön. Gefunden wurde bei ihm übrigens nichts.
Ich finde das auch interessant. Ich bin auch zuletzt öfter mal aus Frankreich gekommen. Bei Google Maps wird einem schon die Strecke über die Autobahn gar nicht mehr angezeigt. Wahrscheinlich, weil da zu viele Staus sind. Also eher dann über die grüne Grenze. Gibt es schon eine Bilanz nach dem heutigen Einsatz?
Ja, das habe ich die Bundespolizei selbst gefragt, die Bundespolizeidirektion in Koblenz, und Pressesprecherin dort ist Bianca Jurgo.
Also tatsächlich haben wir gerade auch im Bereich Perl heute eine Zurückweisung gehabt. Was wir natürlich insgesamt jetzt hier an Maßnahmen, den Zusammenhang an den Grenzkontrollstellen hatten, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Also es wird eine Bilanzierung geben, auch eine Bilanzierung des Bundespolizeipräsidiums, aber ich denke auch eine Bilanzierung hier unserer regional zuständigen Bundespolizeidirektion, die dann irgendwann zeitnah in ein paar Tagen dann auch mit Zahlen kommt.
Also wir halten fest, eine illegale Einreise wurde jetzt nach dieser neuen Direktive zumindest verhindert.
Und wie geht's jetzt weiter?
Ja, aus einsatztaktischen Gründen hält sich da die Polizei verständlicherweise zurück, sagt auch nicht, wie viele Männer und Frauen da zur Verstärkung gekommen sind in Saarland. Und man wird auch nicht immer direkt sehen an den Grenzposten, wie viele Kollegen da unterwegs sind, auch weil einige Beamten in Zivil unterwegs sind. Und das erklärte Bianca Jurgo auch nochmal.
Wir sind ja quasi flexibel eingesetzt. Wir sind in Zivil sowie auch uniformiert eingesetzt, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und flexibel heißt ja auch, dass wir quasi die Grenzkontrollen flexibel einsetzen, also auch die Kontrollstellen flexibel einsetzen. Also kann man halt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen, wo findet die Kontrolle statt. Das wird halt ständig von uns überprüft und da, wo es sinnvoll erscheint, errichten wir dann natürlich auch eine Kontrollstelle.
Also ich leite da jetzt darauf ab, wir können uns in Zukunft darauf einstellen, dass diese Polizeikontrollen an der Grenze ja noch für eine ganze Zeit normal werden.
Vielen Dank, Patrick Wirmer. Stärkere Kontrollen an den Grenzen, auch im Saarland, mit mehr Polizei. Ob sich dieser ganze Aufwand gelohnt hat, das wird sich wohl erst noch zeigen müssen. Wir feiern heute 80 Jahre Kriegsende und damit auch 80 Jahre Ende des Nationalsozialismus in Deutschland. Zu diesem Jubiläum haben Schülerinnen und Schüler vom Hochwald-Gymnasium ein Projekt gestartet gegen das Vergessen. Und dafür haben sie auch einzelne Schicksale beleuchtet und genauer unter die Lupe genommen. Emanuel Gelestzus hat die 10-Klässler für uns besucht.
Ein Montagnachmittag am HWG Wadern. Wo die Gedanken sonst oft schon eher bei den Hausaufgaben oder der Freizeitgestaltung sind, sind die 10-Klässler weiter voll motiviert. In den letzten Monaten hatten sie sich mit einem wichtigen Teil der saarländischen Geschichte befasst. Lehrerin Tina Schweitzer.
Wir haben uns im Religionsunterricht mit dem Thema Widerstand im NS beschäftigt und dann speziell die Kirche im Widerstand. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir auch lokale Widerstandskämpfer hier vor Ort haben. Und dann haben wir uns in Kleingruppen aufgeteilt und jede Kleingruppe hat sich dann mit bestimmten Personen beschäftigt, die hier im Widerstand aktiv waren und ist dann auf Spurensuche gegangen.
Die Ergebnisse sollten für jedermann sichtbar werden. Und so ist ein Instagram-Account entstanden. Für die Beiträge auf der Social Social-Media-Plattform wurden Denkmäler besucht und fotografiert, wie zum Beispiel in Bosen oder St. Wendel. Außerdem wurden Zeitungsartikel und Internetseiten ausgewertet, aber auch Gespräche waren wichtige Quellen, etwa mit den Großeltern, wie Dania erklärt.
Also bei meiner Oma konnte ich da relativ viel erfahren, weil das, glaube ich, auch sehr prägend für sie war, weil sie sich noch genau daran erinnert. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt noch die Zeitzeugen haben und dass wir uns jetzt auch noch mit denen unterhalten, solange die noch da sind.
Die Ergebnisse haben die Nachwuchsforscherinnen und Forscher in mehreren Beiträgen auf ihrem Instagram-Account zusammengefasst. Sie berichten zum Beispiel über den Widerstandskämpfer Jakob Burger aus Dillingen, der 1944 von den Nazis getötet wurde, oder auch über den Alltag der Menschen im Landkreis Saarlouis ab den 1930er Jahren. Der regionale Bezug war dabei von Anfang an wichtig, sagt Lehrerin Tina Schweizer.
Es ist sinnvoll, dass man sich nicht mit Personen aus Schulbüchern beschäftigt, die weit weg sind, sondern mit denen, die vor Ort sind, wo persönliche Kontakte, Beziehungen bestehen oder auch Plätze und Städte und Gemeinden, damit man hier vor Ort was erkennt, was wichtig war und was man auch für die Zukunft dann mitnimmt und lernt.
Diese Idee ist aufgegangen. Die Schülerinnen und Schüler haben ihre saarländische Heimat neu kennengelernt.
Man hat sich generell auch mit seinem Dorf nochmal auf eine andere Art und Weise auch beschäftigt, was da in der Vergangenheit war, und ich habe auch vieles mehr herausgefunden.
Für sich selbst haben die Jugendlichen dabei auch Schlüsse für die Gegenwart ziehen können.
Es ist auch wichtig, dass man die Denkmäler respektiert, die aufgestellt wurden, um das Ganze nicht zu vergessen und auch die Leute, die gestorben sind, zu ehren.
Man muss mutig sein und sich dafür einsetzen, wenn man was verändert haben möchte.
Ich denke, dass man allgemein auch einfach viel dankbarer geworden ist. Zum Beispiel, dass man jetzt ein Dach über dem Kopf hat, dass man Familie hat und dass man auch in die Schule gehen kann.
Dass Geschichte niemals endet, hat Dania aus der Beschäftigung mit den Widerstandskämpfern in der Region mitgenommen. Mit Blick auf die Gegenwart und antidemokratische Bestrebungen sagt sie,
dass man jetzt auch heute Widerstand leistet und dann halt auch aufsteht und sagt, so geht's nicht weiter. Wir leben hier in einer Demokratie und die möchten wir auch erhalten, dass wir auch uns für die Demokratie einsetzen und da jetzt auch Widerstand leisten, gerade heute.
Die 10-Klässler am Hochwaldgymnasium in Wadern, die haben sich mit dem Widerstand im Dritten Reich beschäftigt und die Ergebnisse auf Instagram zusammengefasst. Gegen das Vergessen heißt der Kanal. Schauen Sie mal rein. Vielleicht erfahren Sie auch noch was Neues über die Geschichte Ihres Ortes. Am Wochenende wird es noch mal warm. Passend dazu machen ja immer mehr Freibäder bei uns im Saarland auf. Manche haben schon geöffnet, wie zum Beispiel das in Wallerfangen oder in Tholey. In Ottweiler könnte es aber knapp werden mit der Saisoneröffnung. Die ist für nächste Woche geplant. Denn da ist noch Baustelle. Eine interessante Baustelle, denn ein 80 Jahre alter Brunnen wird dort saniert. Mein Kollege Max Zettler war interessiert und ist deswegen hingefahren.
Wer das Ludwig-Jahn-Freibad in Ottweiler momentan betritt, merkt auf den ersten Blick erstmal nichts von Sanierungsarbeiten. Sieht alles wie immer aus. Auf der Wiese auf der ganz anderen Grundstücksseite bemerkt man dann aber schnell einen Bagger und die große Kuhle, die der da in den Boden gegraben hat. Bei näherer Betrachtung sieht es auch hier eher danach aus, als hätten Archäologen antike Backöfen gefunden. Dabei sind die kuppelartigen Bauten eine kleine Brunnenanlage, die das ganze Freibad speist, erzählt Schwimmmeister Ralf Becker.
Der Brunnen bringt uns Quellwasser bis in die Becken und somit können wir größtenteils auf Leitungswasser verzichten, was für uns natürlich auch eine große Kostenersparnis bedeutet.
Seit über 80 Jahren macht der Brunnen das schon. Länger, als das Ludwig-Jahn-Freibad überhaupt existiert. Entsprechend in die Jahre gekommen ist er deshalb auch. Zur Sanierung investiert die Stadt Ottweiler 90.000 Euro und hat extra eine spezielle Brunnenbaufirma aus Bockenem in Niedersachsen engagiert. Dirk Feilenberg ist Inhaber vom Ambergauer Brunnenbau und war im Vorhinein schon gespannt auf die Arbeiten im Freibad.
Als ich mit Herrn Becker dann hier auf dem Gelände mir das angesehen habe, war ich natürlich sofort begeistert. Zum einen durch die Bauart der Quelleinfassung und zum anderen auch, dass wir im Prinzip auch gar nicht wissen, was ist hier drunter, wie funktioniert das.
Letzten Endes haben sie vor allem Rohre gefunden unter den antik aussehenden Brunnenbauten.
Die Technik zu entdecken, die also wirklich unterhalb der Erde lag. Das Ganze wirklich so zu betrachten, wie es die Leute vor 80, 90 Jahren gesehen haben und auch gebaut haben, das ist für mich besonders interessant und das war schon eine sehr, sehr gute Handwerkskunst.
Inzwischen sind Dirk Feilenberg und sein Team in den letzten Zügen, was die Brunnenanlage betrifft. Ganz ohne Komplikationen waren die Arbeiten diese Woche aber nicht.
Ich bin hier um das Bauwerk drumherum gelaufen. Da hatte sich noch sehr viel Wasser gesammelt und plopp war ich weg, ungefähr einen Meter. Dann habe ich da gelegen wie ein Käfer auf dem Rücken. Ich war völlig verschlammt und musste mich erstmal hinter die Bäume verstecken und mich meiner Sachen entledigen. Mein Arbeitskollege, der trägt 3 Nummern größer, der hat mir seine Arbeitshose erstmal geliehen, damit ich überhaupt das Grundstück hier unbehelligt verlassen konnte.
Am Montag wollen die Brunnenarbeiter fertig sein. Dem Saisonstart am Samstag drauf steht damit nichts mehr im Wege. Die freigelegte Brunnenanlage können sich Besucherinnen und Besucher dann hinter der Liegewiese anschauen.
Wenn ich jetzt einfach das Wort Saarpfalz-Kreis reinschmeiße, in so eine Brainstorming-Runde, an was denken Sie da? An den Bliesgau bestimmt, an Sehenswürdigkeiten wie die Schlossberghöhlen, die es dort gibt. Vielleicht denkt der ein oder andere aber auch an den Landrat, an Theophil Gallo, der ja schon sehr lange Gesicht dieses Landkreises ist. Jetzt steht er kurz vor dem Ende seiner Amtszeit und SR3-Reporterin Lea Kielnecker hat das mal zum Anlass genommen, ihn nochmal auf die Höhen und Tiefen der letzten 10 Jahre anzusprechen.
Es hat jeder gesagt, du weißt ja, was auf dich zukommt. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich weiß nur, dass etwas auf mich zukommt. Dass es in der Form geballt war, dass es über 10 Jahre Krisenmanagement bedeutet hat, das war nicht vorauszusehen, aber insgesamt hat das Team Kreisverwaltung sehr gut funktioniert, auch mit den politischen Gremien. Das muss man an der Stelle auch sagen, dass die Zusammenarbeit sehr gut war. Insofern würde ich am Ende sagen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Die Hausaufgaben, von denen der noch amtierende Landrat Theophil Gallo von der SPD hier spricht, hatten es teilweise wirklich in sich. Flüchtlingskrise, Corona-Krise, die Folgen des Ukraine-Kriegs, das Pfingsthochwasser letztes Jahr. All das musste gemanagt werden. Außerdem ging es darum, die Dienstleistungen für Bürger fortlaufend zu verbessern, zu modernisieren und zu digitalisieren. Ein Beispiel dafür, dass das funktioniert hat, ist laut Gallo das Jobcenter im Saarpfalz-Kreis.
Wir haben ein großartig arbeitendes Jobcenter, was sich in den Arbeitsmarktzahlen niederschlägt, wo wir auch bundesweit in einem sehr guten Ranking sind. Also diese Pflichtaufgaben haben wir alle sehr ordentlich erfüllt.
Gallo hat aber auch Zeit gefunden, sich über Pflichtaufgaben wie Schulen, Kreiskrankenhaus oder Kfz-Zulassungsstelle hinaus zu engagieren.
Wir haben andererseits natürlich auch in dem Bereich, wo wir gestalten können, uns deutlich fortentwickelt. Es gibt in Deutschland keinen Landkreis, der aus meiner Sicht europäischer aufgestellt ist als der Saarpfalz-Kreis.
Der Kreis pflegt Partnerschaften unter anderem nach Frankreich, Polen und in die Ukraine. Den Landkreis in einen europäischen Kontext zu stellen, ist sozusagen der Markenkern von Theophil Gallos Amtszeit. Er hält sein Engagement in diesem Bereich für existenziell.
Man lernt andere Kulturen, Denkweisen kennen, Verständnis für Menschen anderer Länder und es ist einfach verbessert das Zusammenwachsen der verschiedenen Länder in Europa auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Und das ist heute wichtiger denn je, dass wir in Europa einen Grundkonsens haben über das Wesen von Europa, die Notwendigkeit eines einigen Europas. Und das ist etwas, was wir mit unserer Partnerschaftsarbeit aktiv unterstützen.
Auch über seine Amtszeit hinaus will er sich in diesem Bereich noch weiter einbringen, zum Beispiel in der deutsch-polnischen Gesellschaft. Und auch sonst wird er weiter aktiv bleiben, etwa im Aufsichtsrat der Lebenshilfe Saarpfalz oder im Deutschen Landkreistag. Von Füße hochlegen kann also nicht die Rede sein. Seine Aufgaben als Landrat übergibt er aber Ende des Monats an seinen Nachfolger Frank John. Bis dahin müssen noch viele Erinnerungsstücke aus 10 Jahren Amtszeit aus dem Büro geräumt werden.
Wir wünschen auf jeden Fall eine gute oder einen guten Ruhestand, kann man sagen. Theophil Gallo hört nach über 10 Jahren auf als Landrat vom Saarpfalz-Kreis. Lea Kielnecker hat ihn besucht und mit ihm über Höhen und Tiefen gesprochen.